Ja, darum geht es auch heute. Die Gemeinde Jesu, Gottes Gemeinde, sein Volk. Wie wichtig es ist, diese Einheit zu haben. Und diese Einheit ist ja total populär und alle schreien danach, ne? Nach Einigkeit. Auch nicht jetzt unbedingt die Christen, sondern die ganze Welt, ne? Alle Religionen, die ganze Politik, auch die Atheisten, alle schreien halt nach Einheit, ne? Nach einem Ganzen. Und ich glaube, das liegt auch in unserem Herzen, so in unserer Natur. Weil wir sind gemacht für die Einheit, ne? Gott hat den Menschen gemacht in Einheit, so ne, eine Verbindung. Obwohl es zwei Körper waren, waren es trotzdem ein Leib. Ne? Gott hat Natur gemacht und ohne den Menschen würde alles harmonieren. Ne? Wäre eine Einheit da. Und diese Einheit, diese Harmonie auch mit dem Schöpfer, ne, die Schöpfung untereinander auch, die Schöpfung zum Schöpfer, diese Harmonie wird wieder kommen. Ne? Der Mensch sehnt sich danach, endlich wieder Frieden und Ruhe zu haben. Und das ist was Wunderbares, weil das macht Gott aus, ne? Das ist er. Das sind doch die Früchte, die wir kriegen, unter anderem, ne? Wir sehen uns danach, aber wir finden es nicht in der Zeit, ne? Ich finde es auch nicht in mir, ne? Es gibt Situationen, wo ich Frieden verspüre, ne? Oder eine tiefe Freude, die einfach mehr ist als nur Gefühl, ne? Die einfach Bände redet, ne? Aber dauerhaft ist halt dieser Streit da, ne? Und auch David hat hier einen Psalm geschrieben in einer Zeit, wo er was Neues lernt. Und auch während immer uns David ist, ich lese mal Vers 1 von David, Psalm 34. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Abimelech ist kein Name, sondern eher ein Titel, so wie Pharao. Pharao ist auch kein Name, ist ein Titel. Nur so wie König, oder Fürst, oder, ne? So war auch Abimelech ein mächtiger Mann mit Positionen. Und in 1. Samuel 21 und 22 steht die Geschichte. Und wäre schon interessant, dann zu wissen, was hier die Situation ist, warum der Psalm überhaupt geschrieben wurde und so weiter, ne? Das haben wir vor langem schon mal durchgekaut, deswegen nur stichpunkthaltig. Im 1. Samuel 21, Vers 12. Vielleicht noch davor. David war ein echt besonderer Kerl, ja. Schon im jungen Alter saß er bescheiden auf seiner Weide und hat Lobpreislieder geschrieben zu Gott und über ihn nachgedacht. Und wenn er war ein fleißiger Kirchgänger, ne? Hat sein Gesetz gehört, aber hat es auch behalten, ne? Man kann schon sagen, so ein wiedergeborener Mensch, so fast, ne? So ein Mensch, der wirklich diese Einheit, sich nach dieser Einheit sehnte zu seinem Schöpfer, ne? Der immer eine Verbindung hatte irgendwie. Und wenn man so Davids Vorgeschichte hört, da sieht man, dass er sehr heilig und demütig immer reagiert hat, ne? Wie er gesalbt wird von dem, na, was war das für einer? Hier dieser Samuel, war er? Ein Prophet, danke. Von diesem Propheten Samuel, ne? Samuel kommt und David ist der Kleinste in der Familie und trotzdem kriegt er die Hand auferlegt, ne, und wird als König gesalbt, ne, und empfängt einen Geist. Aber trotzdem siehst du, dass er nicht abhebt, sondern er geht wieder zurück auf die Weide, ne? Da findet man ihn, ne? Und er bringt Brote dann, als der große Krieg ist zwischen Philistern und Israel, bringt er die Brote hin zu seinen Brüdern, ne, um sie da zu unterstützen und zu erbauen. Und er steht auch da vor seinen Brüdern und sieht, alle Krieger Gottes haben Angst vor diesem einen Goliath, ne, und damit versucht zu erbauen, ne, und zu hinterfragen, warum habt ihr denn Angst so, ne? Und er vertraut einfach so ein tiefes, inniges Vertrauen zu seinem Schöpfer, ne. Er sagt dann, na, dann muss ich's machen. Wenn ihr es nicht macht, dann mach ich's. Ne? Und er geht ohne Schutz, ohne Verkleidung von Menschen oder irgend sonst was, mit starken Waffen sondern er geht einfach als simpler Mensch, so wie er ist, das, was er hat, zu seinem Feind. Ne? Und er steht davor und er sagt, wenn Gott das will, dann werde ich siegen. Und wenn er nicht will, dann halt nicht. Ne? So war es mit jedem meiner Feinde, ne? Mit den Löwen oder den Bären, die meine Schafe zerreißen wollten oder sonst was, ne? Ich habe da immer vertraut einfach. Also so ein Mann, wo man einfach denkt, wow, krass. Glaube, das ist Vertrauen und Glaube, obwohl er Gott noch nie gesehen und gehört hat. Ne? So. Und dieser Mann ist zum König gesalbt, so und kämpft für seinen König Saul, der momentan noch König ist, und der unterwirft sich ihm, obwohl er die Salbung schon bekommen hat. Ne? Und gehört hat, Gott hat verworfen. Ne? Trotzdem unterwirft er sich Saul. Ne? Und auch da siehst du Demut und einfach einen gereiften Christen, ne? Einen gereiften Mann, der seinen Schöpfer und seinen Messias sucht und nachfolgt. Ne? Und auf einmal stellt sich Saul gegen ihn, obwohl er so viele Siege erreicht, obwohl er sogar seine Tochter geheiratet hat, ne? Und jetzt zur Familie gehört. Aber Saul kriegt auf einmal einen bösen Geist. Ne? Und Saul wirft einen Speer nach ihm, will ihn töten. Ne? Und auch da bleibt David demütig und ruhig und heilig. Ne? Und liebt seinen Feind. Und wehrt sich nicht, sondern liebt. Und jedes Mal, wenn er gerufen wird, um zu singen, um Gott zu preisen, ne, so beruhigt das den König. Und wenn der König zu sehr im bösen Geist ist und im Wahn, so, dann lässt er David rufen und David kommt. So, und obwohl er weiß, dass da nicht Gottes Geist drin ist und nicht mehr Gottes Segen, ne? Trotzdem sagt er ist immer noch der Auserwählte. Ne? So, und er kommt und er singt und er spielt seinen Gott vor dem religiösen Menschen, dem Gott nicht interessiert, der nur Macht interessiert. Ne? Das sehen wir auch später, als Saul dann zusammen gesagt, ja, dann bete zu deinem Gott für mich. Ne? Da ist keine Verbindung da. Aber trotzdem ist er sehr religiös, der Saul. Aber David interessiert es nicht. David sitzt einfach da und preist Gott. Und diese Kraft von seiner Liebe und seinem Vertrauen und seinem Glauben zu Gott, das ist es. Nicht die Musik oder die Worte oder sonst was, sondern seine Hingabe Gott gegenüber ist es, die Saul so sehr beeindruckt, dass er auf einmal auch ruhig wird und vertraut. Ne? So ein bisschen, man merkt ja, du redest mit jemandem, der Gott nicht kennt. Ne? Und du redest ganz natürlich, als ob es ja ein Mensch ist, der neben dir ist. Ne? Und du erzählst, wie er zu dir redet und wie er dich liebt. Und die Leute gucken dich an und denken, krass, so einen Glauben habe ich jetzt noch nie gesehen oder so. Ne? Das berührt mich irgendwie. Ne? Das ist unser Leben, unsere Liebe, die Realität, die wir ausstrahlen sollen. Ne? Wenn die vorhanden ist, dann das ist es, was die Menschen sehen. Und das ist auch, was die Menschen sehen wollen. Ne? Deswegen verlieren noch viele Gemeinden gerade oder Kirchen so ihren Einfluss, ne? Ihre Autorität, ihren Respekt. So, weil man weniger und weniger halt sieht, hey, das ist mein Gott, der ist wunderbar, der ist groß und herrlich und heilig und so, und der ist gut, ne? So. Wer in Gott lebt, der ist wirklich ein Licht und ein Zeugnis und eine Autorität, ne? So, das ist es. Die Liebe ist ja nichts, was mit Gefühlen zu tun hat, sondern Liebe ist diese Nachfolge, diese Hingabe, dieses in Gott sein und so leben, ne? Und das ist es, was die Menschen sehen müssen. Es gibt eine andere Welt, es gibt ein anderes Leben, es gibt eine andere Wahrheit. Und die ist real und die ist möglich zu leben, ne? So, damit sie sich entscheiden. Und David ist so ein Mann. Einfach nur der Hammer. So, und Saul versucht ihn nochmal zu töten, ne? Und David vergibt wieder. So, ne? Und du siehst einfach nur diesen starken Mann Gottes, der einfach nur Gott vertraut und sagt, was sollen wir Menschen tun? So ungefähr, ne? Mit seinem Leben. Und dann versucht Saul ihn nochmal zu töten, ne? Und auf einmal kommt was ganz Neues in Davids Leben. Ein Zusammenbruch. Auf einmal verliert er sein Vertrauen und sein Glauben. In dem Moment, er findet da keine Kraft gerade drin, ne? Sondern er ist verzweifelt und verängstigt und müde und ne? Und ihm kommt nur im Kopf, ich gehe in die Welt. Hier in dem Fall zu den Philistern. Versteck mich da. Da wird es vielleicht leichter sein. Hier muss ich immer Angst haben um mein Leben. Ne? Hier muss ich immer kämpfen. Hier finde ich keine Sicherheit gerade. Ne? Und ich kann nicht mehr. Und er flüchtet in die Welt. Ne? Das ist was Neues, was David hier erlebt. Und das kennen wir auch, ne? Dieses in die Welt flüchten. Das bedeutet, dass wir, das sind nur Kleinigkeiten, ne? Aber das bedeutet, dass wir wegsehen von Gott, unserem Vertrauen verlieren, unsere Freude oder diese Kraft, die in ihn steckt, ne? Und wir fangen an, uns wieder Sorgen zu machen, ne? Wir lassen uns ablenken von irgendwelchen Medien oder sonst was, ne? Wir suchen Antworten nicht mal beim Schöpfer, sondern bei der Schöpfung, ne? Finden Schönheit zu finden in der Schöpfung und nicht beim Schöpfer. Ja, und auch David wird erkennen, dass in der Welt es nicht leichter ist, sondern noch schwerer. David ist gesegnet als König und er sollte am Hof sein und für Israel einstehen. Und ganz Israel feiert ihn als Helden und als König schon. Ja. Saul hat tausend erschlagen. Aber David 10.000. Ja. Jeder sieht diesen Mann Gottes, der da steht, weißt, das ganze Volk Israel, muss sich vorstellen, kennt Gott nicht und stottert und findet kein Vertrauen in ihren Gott. Auch da ist dieser kleine Mann, dieser unscheinbare Typ, der vor allen Israeliten steht, vor dem ganzen Volk Gottes und als einzigster dort aufsteht und sagt, hey, Gott ist doch da, Und sie sehen diesen hervorragenden Sieg über Goliath und wie die Feinde flüchten, wegen diesen einen kleinen Menschen, der vertraut. Ne? David war immer ein Vorbild, und so ein Ansporn, das Volk zusammenzuhalten in Gott. Ne? So wie Jesus das ist, der uns alle zusammenfügt, unseren Blick und unser Herz und unsere Gebete und unseren Lobpreis zum Schöpfer. Ne? Das ist so wichtig. Und David ist auf der Flucht vor Saul. Vers 12, in Kapitel 1. Samuel 21. Da sprachen die Knechte, vielleicht Vers 11. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gat. Das ist hier am Abimelech, also der König, was auch immer. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm, ja, ist es nicht David, der König des Landes? Das ist schon krass, oder? Das sind die Philister, die Feinde, die Welt, ne? So die Heiden. Und die sehen einfach von dem, was sie schon gesehen und gehört haben, David schon als König an. Ne? Was für ein Name er sich gemacht hat und für einen Respekt, ne? Was für eine Autorität er schon ausgestrahlt hat, obwohl er noch gar nicht das Amt selbst empfangen hat, sondern nur die Autorität. Das ist doch David, ne? Die kennen sein Gesicht schon. Ist das nicht der, von welchen sie im Reigen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Da muss ich gleich an eine andere Situation denken. Petrus. Ist es nicht der? Ne? Ist es nicht der, der mit Jesus da abhing? Und er nahm sich zu Herzen, er fürchtete sich sehr. Ne? Diese Worte nahm sich David zu Herzen, fürchtet sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Also in der Welt ist auch kein Schutz, sondern auch nur Angst. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttors und ließ den Speichel in seinem Bart fließen. Traurig. Das ist David ohne seinen Glauben und ohne Vertrauen, ne? Und er kriegt Panik und denkt so, die kennen mich so, ne? Irgendwas muss jetzt passieren, irgendwie muss ich mich retten, ne? Und guck, was passiert so. Der so geachtet war, macht sich total zum Eimer, ne? Sitzt da, kritzelt am Tor, ne? Und der Sabber fließt. Ne? Das ist jetzt dieser große Krieger Gottes, der Goliath da ermordet hat. Da sprach Achis zu seinen Knechten, ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr mir denn den zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann herbeigebracht habt, damit er bei mir tobt? Er sollte eher in meinem Haus kommen. Und David ging von dort weg. Haben schon gelesen in Psalm 34, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ne? Also der hat einen verjagt dann. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Das ist David in der Höhle. In seiner Berufung gibt es nur Kämpfe, da findet er gerade irgendwie keine Ruhe. In der Welt findet er keine Ruhe, sondern auch nur Verfolgung vom Feind. Und er flüchtet in eine Höhle. Und ich kenne das. Wenn du nirgendwo mehr sicher dich fühlst und irgendwie keine Kraft mehr findest und du dich einkapselst, ne? So versteckst. So. Aber das ist doch das Schöne, ne? Weil Gott kontrolliert das und wir sehen, Gott hat berufen und Gott ist fähig dazu, auch den David in der Situation, den schwachen David, weiter in seinem Weg zu führen. Ne? Genauso wie er das bei uns macht. Wer auf ihn guckt, wir können zurückkommen, immer wieder, ne? Aus unserer Höhle rauskriechen und in unsere Berufung stehen. Ne? Und ich sehe die Geschichte hier und ich denke nur, auch wir sind Berufene und Erwählte. Ne? Und auch wenn es manchmal nicht so scheint, als ob es Frucht bringt oder schwer ist oder man zu tragen hat oder zu ertragen, ne? Ist es der beste Platz für uns als Berufene, Erwählte, ist in unserer Berufung Erwählung zu sein. Auch wenn es uns Angst macht manchmal. Ne? Weil dort ist Gott. Dort ist Segen. Und dort ist Frieden. Und du siehst, er ist in der Höhle, ganz allein. Ne? Aber Gott ist auch mit da. Und er schickt weiter, Kapitel 22, als dass seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, da kamen sie dorthin zu ihm hinab. Ist es nicht schön? Die ganze Familie kommt. Seine Brüder, sein Vaters Haus. Ne? So, die auch alle gläubig waren und sie verbauen ihn. Ne? Sie begegnen ihn. Und genauso ist das für uns auch super wichtig, dass wir, wenn jemand sich, und man merkt das richtig, wenn jemand in der Höhle ist, geistlich gesehen, ne? Aus Scham vielleicht oder aus sonst irgendwas. Ne? Ist so wichtig, dass wir da mit reingehen und einfach wieder bauen. Ne? Als seine Brüder und das ganze Haus hörten, kamen sie dorthin zu ihm. Und dann, Vers 2, und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster. Und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Okay. War nur wichtig, das vorher zu lesen. Und jetzt Psalm 34. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Und sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich dem Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir dem Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir. Nicht einmal findest du in diesen Psalmen Mutlosigkeit oder Angst oder Traurigkeit. Der ganze Psalm ist nur ein Loblied und ein Preisen auf diesen Schöpfer, dem man vertrauen kann. Ja. So ein Siegeslied, so für jeden, der sich diesem Gott hinwendet. Ne? Ein Segensspruch, so eine Ermutigung. Und guck dir das an, David in seiner Not sitzt dann in der Höhle und wird erbaut. Ja. Und jetzt ist er fähig, diese Elenden, von denen wir gelesen haben, ne? Auch zu erbauen. Und das ist doch schön, weil David war dieser Elende, ne, in Vers 3. Meine Seele rühmt sich dem Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Und dieses Wort Elend ist im Griechischen die Gebeugten. Ne? So. Die Gebeugten sollen es hören und sich freuen. Weißt du, und er selbst war elend. Ne? So elend, dass Sabba von seinem Bart fließen musste. Ne? Und er sich wahnsinnig stellen musste. So. Dass er aus seiner Berufung geflüchtet ist und Gott nicht mehr vertraut hat, dass er ihn auch als König einsetzen wird, ne, und beschützt vor dem anderen König. So, weißt du, und jetzt ist er ganz neu. Jetzt ist er ganz neu dort. So ein gestärkter Mann. Hat 400 elende Menschen da um sich. Ne? 400 Menschen, die gebeugt sind von der Welt, von ihrem Leben. Die Schulden haben wir gelesen. Gemordet haben, die vertrieben wurden. Die nichts waren, ne? Die allein waren und auf der Suche in der Wüste, die da rumgekraucht sind und einfach keinen Anschluss gefunden hatten, ne? Die verlassen waren und keine Hoffnung, die Gott nicht kannten. Und guck dir das an, David ist hier in der Höhle und Gott benutzt die ganze Situation. Er schickt die Menschen einfach zu ihm. Und David fängt an, diese Männer zu lehren im Gotteswege, in diesen Schöpfer. Diese Männer hören ihn singen und erleben, wie er Gott vertraut. Sie sehen jeden Tag Wunder, dass sie Gott vertrauen können. Ja. Weißt du, und schon kommen sie zum Glauben. Später werden das die Helden Davids genannt, ja, die Großes getan haben. So. Und David ist hier und schreibt ein Lobpreislied mit denen zusammen. Ja. Preist den Herrn alle Zeit. Lobt ihn. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Da muss ich mich fragen, was ist in meinem Mund? Ne? Was kommt, wie man Jakobus sagten, was bringt meine Zunge so vor? Ne? So, oder andere Frage, was steckt in meinem Herzen wirklich? Ne? So, was ist es wirklich Lob? Ne? So wie es irgendwo steht, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ne? Was auch immer du tust, so. So, und ich möchte mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Denken und Sein Gott loben. Ne? Ich möchte Segen bringen. So, ich hasse das, wenn Leute immer lästern, ne? Oder schlecht reden über andere. So, weil ich die manchmal überhaupt nicht kenne oder nicht drinstecke in der Situation. Ne? Und ich habe diese ganzen Bilder in dem Kopf, dann, wenn ich die Person mal treffe. Ne? So, ich mag es auch nicht. So, ne? Auch Jesus mag das nicht. Er hat gesagt, wenn du ein Problem hast, geh du alleine dorthin und klär das. Sprich es an. Ne? So. Das sind manchmal kommen einfach hässliche Sachen aus unserem Mund. Manchmal zerstörende sogar. Sogar ein Fluch. So. Das ist aber unser Herz und sein Herz hier in der Situation sagt, nee, ich möchte meinen Gott loben. Lob soll rauskommen. Wenn ich rede, möchte ich vom Herrn reden. Dann möchte ich Gutes reden. Dann möchte ich Wahrheit sagen. Von seiner Größe und Herrlichkeit erzählen. Und seiner Liebe und Gnade. So. Ich möchte ihn damit preisen. Vers 3, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und die Elenden hier in der Welt, die sollen es hören und sich freuen. Das ist unsere Aufgabe und das möchte ich. In der Gemeinschaft sitzen und zusammen preisen und den Menschen da draußen, den Gebeugten erzählen, da ist Jesus, der die Last abnimmt, dass du gerade stehen kannst. Da ist jemand da, dem ich mich komplett hingebe. Du kannst es an mir. Kann ich es dir beweisen, an meinem Leben. So, es lohnt sich, folge ihm nach. So. Es ist so wichtig, was diese gebeugten Menschen, die Gott noch nicht haben, von uns sehen und hören. Wir sind das Zeugnis und das Licht. So, wir sind die Autorität Gottes in der Welt. Wir, schwachen Gefäße. So, aber was sehen und hören die Menschen an mir? Sehen sie wirklich Lobpreis und Ehre Gottes? Und Heiligkeit oder sehen Sie einen Mensch, Stefan Spielau, der genauso hasst und voller Wut ist oder bitter oder zornig oder fleischlich oder weltlich, ne, oder selbstsüchtig und egoistisch oder süchtig oder sonst was, ne? Was sehen Sie? Sehen Sie sich selbst in mir, nur in einer anderen Version oder sehen Sie was, wo Sie sagen, das möchte ich auch, so möchte ich sein, das möchte ich haben, dieses Vertrauen, diese Liebe, diese Freude. Irgendwie sitzt der noch tiefer im Loch als ich und trotzdem höre ich den singen. So, ne? Die Elenden müssen es hören, die Gebeugten, damit sie sich freuen können. Und dann ruft er alle zusammen, alle seine Elenden. Ne? In Vers 4. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. So wichtig, Gemeinschaft. Siehst du einen von uns außerhalb von der Herde, dann ist es deine Pflicht, nicht der Pastor, sondern deine Pflicht, zu ihm zu gehen, wenn du es siehst und erkennst und zu sagen, am Sonntag komm, ich hol dich ab. So, ne? Oder magst du nicht mal wieder kommen? So, wir vermissen dich. Oder sonst was. Siehst du jemanden, der gebeugt in der Höhle sich gerade versteckt, weil er gerade einen falschen Weg eingeschlagen ist in die Welt oder sonst wie, ins Fleisch? So, dann ist es deine Aufgabe, nicht nur des Pastors. Ne? Wenn du es erkennst, zu der Person einzeln hinzugehen, nicht darüber zu reden, was du falsch machst, sondern zu der Person zu gehen und zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen. So, ne? Ich sehe, dass du gerade gebeugt irgendwie durchs Leben gehst oder so, dich versteckst so, und dass dir was fehlt. So, ich sehe dich eigentlich nur noch traurig oder weinend oder was weiß ich. So, ne? Und dann zu erzählen vom Herrn. So dass die Freude wieder zurückkehrt in Gott. So. Das Miteinander ist das. Ne? Dieses Miteinander ist einfach unerlässlich. Und Jesus sagt das immer und immer und immer und immer wieder. Ihr seid ein Leib. Ihr seid alles einzelne Glieder, aber ihr hängt alle miteinander zusammen durch das Band der Liebe, wie es in Philipper steht. Diese Gemeinschaft ist einfach das Wichtigste überhaupt. Die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft mit mir, weil ich bin der Kopf, sagt er. Ich hänge auch mit dran. Ich gehöre auch dazu. Wir sind alle fest verbunden. Von daher ist es auch mein Gebet, so zu erheben, so miteinander seinen Namen zu erhöhen, zu erzählen untereinander, sich zu freuen an Gott, sich nicht zu schämen, sondern mit Stolz zu sagen, was Gott alles macht, damit sein Name erhoben wird in der Gemeinschaft, so dass jeder was davon mitbekommt. Wenn Gott zu mir irgendwas spricht und ich es weitergebe, selbst wenn es nicht so einen Wow-Effekt hat, weil es jetzt nicht großes war, bleibt es in der Person drin und sie, Gott hat so auch zu ihr geredet. Ihr kennt das doch, oder? Wenn jemand von Gott erzählt eine Geschichte, es bleibt irgendwie drin. Und selbst manchmal denkst du so, oh, das hat mich voll berührt, Gott hat gerade echt gesprochen. Und manchmal denkst du gar nichts dabei und denkst so, naja, gut. Aber die Gedanken kommen wieder, ne? So in der nächsten Situation. Da erinnerst du dich an das Gespräch und auf einmal verbindest du es mit deiner Situation jetzt und auf einmal hat es eine Predigt bekommen für den Moment. Ne? Es ist so wichtig, dass wir uns trauen, das Miteinander als Kinder Gottes, als Erhobene, nicht als Gebeugte. Als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir und er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Das hören die Menschen da. 400 Gebeugte, die Angst hatten, auf der Flucht waren, keine Sicherheit. Und da ist jetzt David und auf einmal wird er ein geistlicher Leiter für diese 400 Leute. Fängt an, von Gott zu predigen. Ne? Fängt an, sein Liebesleben auszubreiten vor allen, sichtbar und hörbar. Ne? Seine Gebete, die sind öffentlich. Seine Gespräche mit Gott, die macht er laut, damit jeder mitbeten kann. Ne? Und ich liebe das so, wenn ich andere Christen beten höre, jeder betet irgendwie anders. Ne? Das ist einfach beflügelnd. Ne? Du selber lernst zu beten, nur durch andere. Du kriegst mit. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Krass. Ne? Oder manche Christen, die so ein Temperament beim Beten haben, so eine Autorität irgendwie. Ne? Das beflügelt, oder? Du sitzt da drin und du betest mit Autorität mit. Ne? Obwohl du selber vielleicht so eher der ruhige, stillere Typ bist beim Beten. Ne? Das ist einfach schön. Und David schreit es auch aus hier. Und er betet das laut vor allen. Ich suche den Herrn und ich habe Antworten bekommen. Und er hat mich aus all meinen Ängsten befreit. Also werden die das hören und sagen, ja, dann bete ich natürlich auch zu dem Herrn und suche meine Antworten, weil dann wird er mich auch von meinen Ängsten befreien. Ne? Vers 6. Die auf ihn blicken, die werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Worauf gucke ich? Und ich brauche mich doch nicht wundern, wenn ich kein Zeugnis bin, wenn ich nicht auf ihn gucke in meinem Alltag. Ne? Das wird dieses Licht sein, dieses Strahlen. Ne? Und dieses Strahlen, das ist nicht unsere Schönheit oder unsere Heiligkeit oder unsere Werke oder unsere Worte, sondern das ist er, der dann strahlt. Ne? Dieses Erhobensein, ne? Als Schöpfung. Dieses Getragenwerden, diese Sicherheit. Du gehst einfach durch den Tag und die Leute gucken dich an und sagen, irgendwie gucke ich dir in die Augen und ich sehe nur Ruhe. Als ob du weißt, was ist. Ne? Ich gucke in die Augen der Menschen draußen, die Gott nicht haben, und ich sehe Angst. Ne? Und ja, da sind coole Leute dabei und auch Leute, die ihr Leben im Griff haben, aber selbst die, selbst, ne? Der alles hat. Und der so viele Freunde hat und so viel Einfluss irgendwie, ne? Aber ich gucke in seine Augen und ich sehe Angst und Traurigkeit und eine Unruhe, ne? Und die Menschen gucken uns an, die wir auf Jesus gucken und wissen, was wir haben, ne? Und die sehen was anderes. Die sehen vielleicht weniger von dem, aber dafür mehr von ihm. Und das ist im Endeffekt für uns Menschen viel wichtiger. Ich hoffe, ihr hört mich mit live. Die auf ihn blicken, die werden strahlen. Das ist ein Versprechen. und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, da hörte der Herr, jetzt redet David von sich, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und ich mag das so. David hat gerade irgendwie kein Vertrauen in Gott gefunden und hat echt keine richtigen Wege gewählt. Ne? Hat sogar gelogen. Davor war er bei Priestern auf der Flucht, ne? So, und hat den Priester belogen. Hat gesagt, ja, ich bin im Auftrag von Saul unterwegs, aber musst du so schnell los. Ich brauche was zu essen und ich brauche eine Waffe. Ne? Und der Priester, na gut, gibt die Schaubrote, ne? So, die gerade weggenommen wurden, weil neue draufgelegt wurden, so, und gibt das Schwert von Goliath. Und David zieht weiter auf der Flucht. Jetzt ist er bewaffnet und hat was zu essen. So, ne? Und das ganze Priesterhaus wird ermordet. So, weil Saul nicht glaubt, weil er blind ist. Ne? Sondern er sagt, nee, du wusstest genau, was David vorhatte und dass er auf der Flucht war und ich ihn suche. So, also bringt die ganze Priesterschaft her und alle ihre Kinder, die sind in die Dörfer gegangen, haben die Säuglinge, die Rinder, die Kühe, die Schweine, so, und die Frauen und die Alten und auch die Jungen, alle ermordet. Ne? Alles ausgerottet. Der Einzige, der überlebt hat, war, Namen vergessen, aber ein junger Typ. Und der rennt zu David und sagt, die sind alle tot. Und David sagt zu ihm, das war meine Schuld. Das ist meine Sünde. Wegen mir sind alle das gestorben. Also bleib bei mir, ich werde für dich sorgen. Das macht er auch. Das ist dieser Mann. Und aus seinen, und manchmal, wenn wir die Größe Gottes vergessen und sein unser Vertrauen in andere Sachen legen, nicht mehr an ihn. Manchmal hat es zur Folge, dass schlimme Konsequenzen kommen aus dieser Sünde. Ja? Gott nicht zu fürchten. So. Ich bin aber dankbar, dass nicht immer so schlimm wird, dass gleich Leute sterben. Ne? So. Aber hier sitzt David und er sagt, er kann nur Gott preisen die ganze Zeit. Ne? Er sagt, ja, ich war elend, ich habe falsche Sachen macht, aber du, Herr, wo waren wir? Oh, ich muss mich beeilen hier. Du, Herr, hast gehört, als ich rief zu dir. Und du hast mir aus all meinen Nöten geholfen. Und du siehst, wie David trotzdem weiter gesegnet bleibt, weil er kommt wieder zurück. Kommt aus seiner Höhle raus. Und er geht zurück in seine Berufung. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Jesus, der Engel des Herrn. Was ist das so schön, weil Jesus lagert sich auch um uns, ne? Und er rettet. Jesus lagert sich auch um die Gebeugten da draußen, die Gott noch nicht kennen. Ne? Ich weiß, mein Leben war immer geführt und gesegnet. Ich habe nie an Zufall geglaubt, das gab's nicht. Ich habe Schicksal genannt. Ne? So, jetzt weiß ich, das ist auch kein Schicksal. Sondern das ist einfach nur Gott. Er war immer da. Und ich wusste, hätte so oft sterben müssen. Ne? Aber mir ist nie was passiert. So. Weißt du, Gott ist um die Elenden drumherum. Der lagert sich da. Ne? Ich wusste immer, ich bin nicht allein. Und genauso ist es auch jetzt. Ich weiß, ich bin nicht allein. So. Das, was ich fürchten muss, ist nicht mehr Gott zu fürchten. Sondern zu vergessen, wie groß und mächtig er ist. Zu vergessen, dass er gerade hier mit ist. So. Zu vergessen, dass ich ihm alles hinlegen kann und vertrauen kann. Und sogar muss, weil woanders ist keine Hilfe. So. Davor habe ich Angst. Ich habe Angst davor, dass Gott mich irgendwann verlassen könnte. Angst davor, dass ich Gott irgendwie verlassen könnte wegen meiner Schwachheit. So, ne? Oder meiner Selbstliebe oder sonst was. Angst davor, dass er, wie wir es vorhin gesungen haben, seinen Geist mal von mir nimmt. Das wäre das Schlimmste. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, nicht mehr Gott zu haben. Würde da zu sein, wo ich war, bevor er kam. Ja. So. Aber die den Herrn fürchten, die ihn annehmen als Gott und sich ihm hingeben, die rettet er. Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. David singt das hier. Und er hat wieder eine neue Kraft, einen neuen Mut. Ne? Aber was er hier sagt, ist interessant. Er sagt, schmeckt und seht. Ne? Er sagt nicht seht und dann entscheidet und kostet, sondern er sagt, schmeckt. Und so wie Jesus sagt, du musst glauben, um errettet zu sein. Ja. Es bringt nichts, wenn ich jemandem das Evangelium immer und immer wieder erkläre, sodass er die Geschichte versteht. Nee. Am besten ist es, wenn er gar nicht viel weiß. Einfach nur weiß, dieses Lamm muss sterben, also töte es im Herzen. Ja. Und empfang neues Leben. Ich bin reingesprungen in Jesus und habe überhaupt nichts verstanden. Das Einzige, was ich verstanden habe, dass es einen Schöpfer gibt, ich Schöpfung bin und ich meinen Schöpfer brauche. Ne? Und dann habe ich wie so eine Formel das auferzählt, so, ne? Und Jesus, du bist für meinen Sinn gestorben, danke, ich nehme das an und jetzt gib mir neues Leben und komm in mich. Amen. So. Ne? Aber das Schöne ist doch, du hast geschmeckt in dem Moment, ne? Und manches sieht einfach nicht so lecker aus, ist so, ne? Manche Sachen, Spinat, und der zu lange kocht, wird braun. Sieht eklig aus, ne? So ein. Aber manche Sachen, so wie Nora gerade, oh, schlimme Phase, so ein. Egal was ich koche, ich sehe dann das Gesicht, ne? Oh. Und dann nimmt sie ihre Gabel. Und letztes Mal kam es von der Schule und es gab. Im Endeffekt waren es nur Nudeln mit Soße, ne? Was er eigentlich gerne isst. So, boah, da kam sie dann. Ich bin krank. Und ich so, oh, na dann geh ins Bett. So. Ja. Und dann war sie im Bett. Und 5 Minuten später bin ich rein. Weil ich dann dachte, oh, okay. Weil normalerweise dachte dann einen Film gucken nach der Schule, ne? So mit. Nach den Hausaufgaben natürlich, Mama. So. Und dann, oder eine Serie halt, ne? So ein Benjamin Blümchen oder sowas. Und dann bin ich rein und dann saß sie da mit Licht an und hat Bücher gelesen, ne? So. Und ja, darf ich den jetzt Film gucken? Mhm. Das Essen hat sie am Abend essen müssen. Komplett. So. So, aber. Warum sage ich das jetzt? Achso, schmeckt und seht. Ne? Und das ist so lustig, weil wir müssen glauben. Glaube ist nicht zu erkennen und zu wissen, sondern Glaube ist reinzuspringen und zu nehmen. Ergreift das Schild des Glaubens. So, ich muss Gott schmecken. Ich muss zu ihm kommen und ich muss lesen. Ich muss zu ihm kommen und ich muss beten. Ich muss zu ihm kommen und ihm preisen und mich hingeben. Ich muss den ersten Schritt machen und sagen, ich nehme dich jetzt, Gott. Heute nehme ich dich in mein Leben und du wirst führen. Ich muss schmecken. Und dann werde ich sehen, wie köstlich es ist. Und dann werde ich satt werden. Ne? So, wir haben unser Essen hier, wir haben unser Trinken, ne? Den Heiligen Geist. So, aber ich muss es einfach ergreifen. Jesus sagt, die Quelle ist schon da. Alles ist uns gegeben. Alles ist vorgesetzt. So wie die Menschen in der Wüste. Das Manna war jeden Morgen da. Aber die mussten es ergreifen, die mussten es nehmen und essen. Ne? So, und doch so ist es bei uns im Glaubensleben mit Gott. Wir müssen einfach schmecken, wie gut Gott ist. Und dann werden wir es auch sehen, wie gut Gott ist, weil er sich beweist. Ne? Ich komme zu ihm in einer Situation, wo ich Angst habe und ich gebe es ihm hin und sage, ich weiß, ich muss mich nicht fürchten. Mach du das. Der Geist kommt im gleichen Augenblick und beruhigt mich. Und ich sehe, wie gut der Gott ist, oder? So, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, die haben keinen Mangel. Willst du reich sein und satt und zufrieden und gesund? Dann fürchte dich vor Gott. Setz ihn an höchste Stelle. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, die müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lernen. Na, jetzt wissen wir, wo er seinen Sohn es hatte. Ja. Wenn du Sprüche liest, sieht man auch so oft. Ne? Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Ich. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen, tu Gutes, such den Frieden, jag ihm nach. Jag dem Frieden nach, sagt Paulus. Ne? In Römer 12 steht doch irgendwas, aber das schlage ich jetzt nicht auf, es wird zu spät. Lesen wir weiter. Vers 16. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Ich mag das so. Da ist Gott und der lagert sich um uns. Ne? Jetzt sehen wir andere Bilder noch, die dazukommen. Seine Augen, ne? Die sind auf uns gerichtet. Wenn wir ihn fürchten, wenn wir sagen, du bist Gott und ich bin bei dir und vertraue dir. Ne? Seine Ohren sind auf unsere Stimme und Schritte ausgerichtet. Ich mag das so. Das ist dieser Hirte, der im Zaun schläft. Ne? Dieser Hirte, der mitten in der Herde sitzt. Ne? Der seine Schafe kennt beim Namen. Ne? Der jedes Gebrechen kennt. Ein Gott, der nicht befremdlich ist oder sich verändert, den wir nicht nie kennenlernen können, weil er immer anders ist, sondern jemand, der wirklich da ist und auf uns einzeln fixiert ist. Nicht nur als Leib, sondern auch als Individuum. Das ist schön. Ich weiß in dem Augenblick, jetzt guckt Gott auf mich. Ich bin in seinem Blickfeld. Ich weiß in dem Augenblick, hört mich Gott. Mein inneres Reden gerade und mein äußeres. Das ist das, was ihr hört. Ich weiß, in diesem Augenblick ist Gott genau bei mir. Genau hier. Was wird mir passieren? Vers 17. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welches Böses tun. Also Gott sieht auch die, die uns Böses tun wollen. Ne? Die, die gegen ihn sind. Um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die geschlagenen Geistes sind. Sei mir, Sünder, gnädig. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Den Vers habe ich mir auch angestrichen gleich. Und David ist da und er ist gerecht und er hat ein gerechtes Leben geführt. Mehr als alle anderen Israeliten dort zu der Zeit. Ne? Außer Samuel vielleicht. Und trotzdem muss er so viel Böses erleiden und ertragen. Ne? Er ist genau da, wo Gott ihn haben will. Er ist in der Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Er ist in der Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Er singt und liebt und der Geist benutzt ihn und alles so, aber trotzdem scheint es, als ob alles gegen ihn ist, so, ne? Dass er fliehen muss. Er vergibt immer wieder und zweimal rettet er Saul das Leben, verschont und sagt, nee, ich werde nie die Hand an den Gesalbten legen, niemals, ne? Gott macht das, was auch immer er macht. Und trotzdem wird er gejagt und verfolgt und verliert alles. Sogar sein Sohn wird sich irgendwann gegen ihn stellen und ganz viele Israeliten, ne? Und will ihn vom Thron stürzen. Der Gerechte muss viel Böses erleiden und so ist es auch bei uns. Es läuft nicht alles immer bunt und gut, ne? Aber das ist nicht schlimm. Weil Gott uns aus allem rettet. Das steht nicht nur aus manchen oder aus ein paar Sachen, sondern aus allem. Das finde ich so schön, weil für mich bedeutet das, egal wie mies es gerade aussieht, Gott wird da was Gutes draus machen. Er bewahrt, Vers 21, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Na, hier geht es klar um Jesus. Und ja, den Gottlosen wird das Böse töten. Ist interessant, oder? Weil das Böse ist nicht Gott, sondern die Entscheidung gegen Gott. So dieses Leben ohne Gott. Und das tötet. Ne? So ein Leben in Sünde ist tot. Aber die Gerechten und die den Gerechten, also nicht die Gerechten, sondern Jesus, den Gerechten, die Jesus ablehnen, die müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Auch das ist wunderbar. Wenn ich Jesus vertraue, dann muss ich nichts büßen. Ich bin schuldenfrei. Ich bin bin frei. Ich muss mich nicht mehr schämen. Und doch das müssen die Menschen erfahren, die Gebeugten, die da draußen sind. Jesus muss man fürchten. Seinen Schöpfer muss man fürchten. Ansonsten ist man nicht echt mit ihm und man empfährt keinen Segen. Kein Frieden, keine Freude, kein Schutz. Du kannst an Gott glauben, aber wenn du ihn nicht vertraust und dein Vertrauen in die Schöpfung oder in irgendwas anderes suchst, dann lebst du in dem Moment nicht in Gott. Ne? Es ist so wichtig, dass man Gott auch fürchtet. Weil ohne das gibt es keinen von diesen Zusprüchen, die wir heute gehört haben. Ne? Sondern der Gott fürchtet, so der Gott vertraut, der in ihm ist, der auf ihn guckt, der zu ihm redet und Antworten braucht. Der in Angst ist und sich vor ihm und seine Füße legt, ne, der wird empfangen, das Gute. Ne? Der wird Gutes sehen und Segen empfangen. So. Aber die an Gott glauben, aber sich Gott nicht hingeben, die empfangen nichts. Woher denn? Weil sie ja Gott überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Ne? Und das ist wichtig. So, und David hat es gemerkt. Ich meine, er war da im Segen Gottes und im Schutz und er hat vertraut und er hat Segen empfangen. Ne? So, und Stück für Stück ist er mehr und mehr in seine Aufgabe reingekommen. Ne? Aber dann hat er Gott verlassen für einen Moment und ist in die Welt und dann in sich. Ne? Da war aber kein Segen in dem Moment. Ne? Da war Angst und Furcht. Da musste er sich wahnsinnig stellen. Ne? Hat alles verloren, was Gott da erbaut hat in dem Moment, an Ansehen bei seinem Feind. Und dann war er einsam und verlassen. Ne? Aber dann, da ist keine Freude zu finden. Keine Kraft, keine Autorität. Und so ist es, wenn ich mich in der Welt verstecke, wenn ich mich wieder mit dem Fleisch hingebe, ne, da ist nichts zu finden. Da ist nur Tod am Ende. Aber kehre ich mich um und gucke wieder auf Gott, vertraue wieder ihm und lege mich ihm hin, verlange ich meine Antworten vom Schöpfer selbst, ne, lege ich ihm meine Ängste hin und mein Elend, ne, meine Schwächen, meine Sünde, dann empfange ich genau das, was da steht. Ne. Ja, und ich danke dir, dass in dir einfach alles zu finden ist, was ich brauche. Dass du hier bist. Immer. Ich danke, dass du mit David damals bei den Philistern mit warst, als er sich wahnsinnig gestellt hat. Dass du mit ihm auch in der Höhle warst. Ja, und dass du ihm Menschen geschickt hast. Dass du ihn gestärkt hast und erbaut, dass er was zu erzählen hatte. So, dass du ihn angenommen hast wieder. Und ich danke dir auch, dass das bei uns ist. Ja. Wenn ich in dir bin, dann habe ich alles und bin einfach alles. Ich habe alles. Ich brauche nichts mehr. Ja, ich strahle einfach. Mein Leben strahlt einfach. Ich habe was zu erzählen. Ich danke, dass du wartest. Dass du dich lagerst. So dass du in uns wohnst. Dass wir jemanden haben, auf dem wir bauen können. Ja, ich möchte dich loben mit meinen Lippen. Wenn ich was sage, dann soll das weise sein. Wenn ich was sage, dann soll das zur Erbauung dienen. Wenn ich mich irgendwo bewege in der Welt, dann möchte ich dich zeigen. Dann will ich nicht, dass die Leute mich cool finden, sondern dich cool finden. Ja. Außerhalb von dir ist nichts. Nichts, was irgendwie mich zufrieden macht. Das habe ich erfahren. Ja. Aber der Weg hier mit dir ist auch echt hart. Und in der Berufung zu stehen, diesen schmalen Weg zu wählen, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, ja, dieses Kreuz zu tragen, sich selbst zu verleugnen, dieses Herz zu haben, zu lieben, auch die Feinde, sich selbst untreu zu sein und dir treu zu werden, ja, das ist so schwer und das so ermüdend manchmal. Aber trotzdem ist es viel schwerer und viel ermüdender außerhalb von dir her. Und ich danke, dass du das weißt und dass du uns nachgehst. Und ich bitte dich für die, die gerade in der Welt sind und da Schutz unter einem anderen König suchen, oder? Auch für die erfahren haben, dass dieser König auch nur Angst macht und es nicht gut meint, dass man da nicht zu Hause ist, sondern die gerade in der Höhle sind und warten. Ich bitte einfach für die, die im Geist gerade schwach sind, entfernt von dir, dass du hörst und dass du zusammenfügst wieder. Dass jeder in seiner Wählung steht, jeder in seiner Berufung zu finden, dass jeder Autorität hat und Licht ist. Jeder die Kraft empfängt, von dir zu kämpfen. Ja, sei du unsere Antwort. Sei du der Weg. Sei du die Wahrheit. Sei du unser Leben. Ja. Wir wollen dich hell sehen. In uns und um uns. Wir brauchen dich. Und ohne dich schaffen wir es nicht. Schaffen wir es. Kein Schritt her ohne dich. Deswegen verlass uns nicht, sondern sei laut, dass unser Leben ein Psalm wird, ein Loblied. Dir zur Ehre. Amen.